Das ist echt ein großer Schritt. Und ich habe immer gesagt, ich glaube an ein Leben nach der Promotion.
Hallo, ich bin Eva Holzhäuser und ihr hört den PH-Podcast. Hier rede ich in jeder Episode mit einem PhD-Kandidaten oder einer PhD-Kandidatin aus den verschiedensten akademischen Bereichen. Es geht um die Inhalte ihrer Forschung und den Menschen dahinter. Ich möchte hier Wissenschaft kommunizieren und gute Geschichten erzählen. Allerdings nicht von den ganz Großen, sondern von den Anfängen. Wie kamen Sie dazu? Was motiviert Sie? Und was haben Sie auf Ihrer bisherigen Reise erlebt? Weil ich glaube, dass jeder von uns eine interessante Geschichte zu erzählen hat und auch, dass aktuelle Forschung mehr in unseren Alltag integriert werden sollte. Und das ohne große Hürden.
Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des PH-Podcasts, diesmal schon die vierte. Wenn ihr wieder eingeschaltet habt, willkommen zurück. Ansonsten cool, dass ihr dabei seid. Heute rede ich mit Franziska, der Kunsthistorikerin. Hallo Franziska, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, Eva.
Unsere Aufnahme hat sich heute ein bisschen verzögert. Wir sind fast anderthalb Stunden im Testzentrum hängen geblieben. Wir wollten uns nämlich beide vor der Aufnahme testen lassen und haben ungefähr alles falsch gemacht, was wir falsch machen können. Dementsprechend hat es ewig gedauert, aber jetzt haben wir es endlich in mein kleines Tonstudio geschafft und es kann endlich losgehen. Franziska, wie geht's dir? Bist du wieder ein bisschen runtergekommen von unserer kleinen Misere eben?
Ja, unsere Odyssee war tatsächlich, etwas außergewöhnlich. Inzwischen haben wir uns beide wieder gestärkt bei einer kleinen Brotzeit.
Ganz wichtiger Tipp, wenn ihr Schnelltests macht, keine Kaugummis vorher kauen und nicht noch schnell ein Stück Schokolade essen. Ihr müsst nur warten.
Ja, kostet 15 Minuten extra.
Genau, teuer bezahlt.
Ja, und jetzt haben wir bei dem kalten Tag auch mit dem Tee uns wieder die Seele gewärmt und jetzt können wir loslegen.
Wunderbar. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit den Entweder-Oder-Fragen, um dich und diesmal auch mich ein bisschen besser kennenzulernen. Franzi ist nämlich auf die Idee gekommen, sie würde mir auch gerne welche stellen. Deswegen würde ich dir heute einfach mal den Vortritt lassen und leg los. Ich bin bereit.
Meine erste Entweder-Oder-Frage ist Kaffee oder Tee?
Kaffee auf jeden Fall gerade.
Meine nächste Entweder-Oder-Frage ist Uni-Bib oder Zuhause-Schreibtisch?
Es war ganz lang der Zuhause-Schreibtisch, aber wenn die Motivation ganz gegens Ende ging, dann irgendwann wurde es doch die Uni-Bib. Also gegen Ende der Masterarbeit fast nur noch Uni-Bib.
Und du bist ja die Expertin in dem Bereich, deswegen die Frage Bio oder Chemie?
Biologie, ganz klar.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob es überhaupt Bio ohne Chemie gibt und Chemie ohne Bio gibt.
Nicht wirklich. Also eigentlich ist ja alles Chemie. Ohne die geht es nirgendwo. Aber so die größeren Zusammenhänge, so der Biologie, das Leben quasi, wo es dann lebendig wird, da wird es dann für mich ein bisschen spannender. Aber jetzt zu dir.
Eine habe ich noch.
Oh, eine hast du noch.
Ja, genau. Meine letzte Entweder-Oder-Frage. DNA oder RNA?
Auch super aktuell. Mittlerweile wissen ja, glaube ich, auch alle, was RNA ist. Ich glaube, ich finde die RNA fast ein bisschen cooler. Es gibt nämlich ziemlich verschiedene, also es gibt viele verschiedene Sorten von RNA. Mit der kann man echt crazy Sachen machen. Bestes Beispiel momentan natürlich der Impfstoff. Deswegen, ja, ist ein bisschen spannender vom Feld her.
Wer hätte das gedacht, noch vor 10 Jahren war DNA irgendwie so der Superstar. Shit. Alle wollten das entschlüsseln und jetzt,
oh ja. Okay, dann komme ich zu meinen. Schwarz oder weiß?
Eigentlich weiß, denn ich bin eher eine Optimistin. Und weiß ist für mich schon eher so der Optimismus. Aber wenn es darum geht, abends zum Beispiel auf eine Vernissage zu gehen, definitiv schwarz. Also schwarz ist immer noch die Farbe der Kunstevents.
Hast du dich jetzt entschieden, schwarz oder weiß?
Nein, niemals.
Okay.
Sonst hätte ich auch keine Arbeit gemacht, in der es um Schwarz, Weiß und Grau geht.
Schokolade oder Gummibärchen?
Definitiv Schokolade.
Bunt oder monochrom?
Beim Denken monochrom, im echten Leben immer bunt.
Du willst dich auch nicht so richtig entscheiden, ne?
Nein, never. Ich glaube, darum geht es auch ganz viel, um die Grenzen auszutesten und sich nicht entscheiden müssen und eigene Wege finden, wo jemand sagt, es geht nur A oder B.
Das war ja schon mal ein cooler Ausblick auf das, was noch uns in der Folge erwartet. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Du hast mit einem Lehramtsstudium begonnen, hast Mathematik und Kunst studiert, was ja schon mal eine relativ, naja, ein bisschen besonderere Kombination, sag ich mal, ist. Und hast dich dann danach dazu entschlossen, dass du nicht direkt in den Lehramtsalltag starten möchtest, nochmal ganz weg und hast in Kunstgeschichte promoviert. Da es heute um graue Töne geht und schwarz und weiß und generell einfach viel Farbe oder eben Nichtfarbe, würde ich vielleicht ganz kurz am Anfang die Frage klären wollen, ist ja immer das große Narrativ, schwarz und weiß sind keine Farben, da. Was ist denn deine Antwort als Expertin dazu? Sind schwarz und weiß nun Farben oder nicht?
Ja, natürlich sind schwarz und weiß Farben, genauso wie grau auch eine Farbe ist. Und sie sind auch Farben wie rot und grün und blau und gelb und alles, was man sich vorstellen kann. Denn man muss das einfach mal aus der Wahrnehmungsperspektive sehen. Also Farben sind etwas, was wir als Menschen wahrnehmen. Durch unsere Augen, durch unser Gehirn. Und ob ich da jetzt an der Stelle einen roten Punkt sehe oder einen schwarzen Punkt, es ist immer noch ein Farbpunkt. Und dennoch sind also diese Farben, schwarz, weiß und grau, besondere Farben. Und das hat zum Beispiel Wilhelm Oswald Anfang des 20. Jahrhunderts auch nochmal sehr schön formuliert. Genau seine Argumentation habe ich jetzt aufgegriffen. Und er sagt, es sind besondere Farben und deswegen nennt er sie unbunte Farben. Und die andere nennt er bunte Farben. Und wenn man sich anschaut, wie das menschliche Auge und die Reizweiterverarbeitung funktioniert, dann ist es ganz erstaunlich, dass sowohl bei Schwarz, Weiß als auch bei Grau die Rezeptoren im Auge, die für verschiedene Farben zuständig sind, die also ihr Reizmaximum bei verschiedenen Wellenlängen haben, dass die alle drei gleichzeitig angesprochen werden müssen, gleichmäßig angesprochen werden müssen, dass wir Weiß, Schwarz oder Grau wahrnehmen. Und je nachdem, wie intensiv die angeregt werden, erscheint uns das, wenn sie gar nicht angeregt werden, als schwarz, wenn sie uns ein bisschen angeregt werden, als grau und wenn sie mega angeregt werden, als weiß. Und bei allen anderen Farben ist es so, dass das Mischungsverhältnis ein ganz unterschiedliches ist. Also viel von dem langwelligen Licht, ganz wenig von dem kurzwelligen, vielleicht noch ein bisschen was von dem mittelwelligen Licht. Und da bekommt man zum Beispiel was in Richtung Violett, Blau, gehen könnte. So. Und nur bei den dreien ist es so, dass quasi alles aktiv geschaltet wird. Und deswegen kommen uns die schon als besondere Farben vor.
Vielleicht kannst du uns mal so eine kleine Einführung geben, womit du dich in deiner Promotion jetzt genau beschäftigt hast oder wo du den Fokus gelegt hast.
Ja, ich habe mir einen einzigen Künstler angeschaut, der im selben Jahr wie Gerhard Richter, den wahrscheinlich viele kennen, obwohl sie sich nicht so viel mit Kunst auskennen, aber auf einem anderen Kontinent, und zwar in den USA, von heute auf morgen nur noch schwarz-weiß-graue Bilder gemalt hat. Und dieser Künstler, Richard Archwager, hat das tatsächlich im Gegensatz zu Gerhard Richter gute 10 Jahre durchgezogen und dann erst schrittweise angefangen, Buntfarbe in seine Bilder reinzubringen.
In welchem zeitlichen Kontext? Also in welchem Jahr befinden wir uns gerade? Vielleicht ist das für die Einordnung noch ganz praktisch.
Also Anfang der 60er Jahre hat Richard Archwager, genauso wie Gerhard Richter in Deutschland, er allerdings in den USA, von heute auf morgen angefangen, nur noch schwarz-weiß-graue Bilder zu malen und hat das gute 10 Jahre lang gemacht und erst dann langsam angefangen, Buntfarbe in seine Bilder reinzulassen. Und diese Entwicklung, wo kommt das her, wo geht das hin, wie funktioniert das, wie funktioniert Farbe als unbunte Farbe, als bunte Farbe, das habe ich mir genau angeguckt und da gibt es noch parallel dazu ein plastisches Werk, was er geschaffen hat, wo er ganz quietschbunt parallel dazu gearbeitet hat. Und die beeinflussen sich dann aber auch immer wieder gegenseitig, also das plastische Werk und das malerische Werk. Und wie das, was man im Prinzip aus so einer Kunstbetrachtung rausziehen kann, wenn man sich das einmal aus der Farbperspektive anguckt, welchen Mehrwert das gibt, das habe ich da einmal versucht zu machen und am Ende des Buchs auch wirklich Gerhard Richter und Richard Archwager einander gegenübergestellt.
Ja, wie ihr schon auch gerade gehört habt, Franziska ist auch schon fertig mit ihrer Promotion. Also wir können sie auch schon Dr. Franziska Storch nennen, weil sie mittlerweile seit gar nicht allzu langer Zeit ihr Buch veröffentlicht hat. Das heißt Grauzonen. Wie ist es denn, das Gefühl, so das eigene Buch in den Händen zu halten?
Das ist unglaublich, weil man dann feststellt, jetzt habe ich es endlich geschafft. Und das Promovieren, das ist in deinen anderen Folgen ja auch schon zur Sprache gekommen, ist nichts, was man innerhalb einer Woche macht. Das dauert Jahre. Und wenn einem das jemand vorher gesagt hätte, wie lange das dauert, dann hätten sich viele wahrscheinlich gar nicht auf den Weg gemacht. Ich auch nicht.
Man sollte also nur nicht zu viele Informationen preisgeben.
Ja, Step by Step ist eine gute Idee. Und dann zu wissen, ich habe das jetzt wirklich alles in Sack und Tüten, wenn man zwischendurch immer wieder gedacht hat, so, jetzt habe ich es, also jetzt habe ich endlich abgegeben. Boah, jetzt habe ich endlich verteidigt. Dann kommt, verdammt, jetzt muss ich irgendwie einen Verlag finden, der das veröffentlicht. Und dafür die Veröffentlichung arbeitet man das eben auch nochmal komplett durch. Und das dann in den Händen zu haben, das ist echt ein großer Schritt. Und ich habe immer gesagt, ich glaube an ein Leben nach der Promotion.
Oh Gott, war so schlimm.
Also Glaubenssätze, die verhindern sich natürlich auch. Und ich habe dann auch zwischendurch scherzhaft gesagt, ich muss auf jeden Fall schaffen, diesen Doktortitel zu kriegen. Ich darf vorher nicht sterben, ich will diesen Doktortitel auf meinem Grabstein haben. Wow. Das waren dann einfach so, ich sage mal, pessimistische Momente, wo man denkt, oh verdammt, wieso komme ich hier nicht weiter, wieso komme ich hier nicht vorwärts? Ich muss jetzt einfach durchhalten, denn so eine Promotion dauert nicht nur lange, sondern hat eben Höhen und Tiefen. Und diese Tiefen, die muss man einfach durchschreiten. Also da steckt man knietief wirklich auch drin. Und da hilft es einfach auch so ein bisschen Galgenhumor zu haben.
Erster Pro-Tipp der Folge, Galgenhumor, Leute. Warum ist es denn ausgerechnet grau geworden? Also bist du eher so, hast du dich farblich gesehen an das Thema, ich sag mal, rangetraut? Oder hast du von vornherein den Fokus erstmal auf einen gewissen Künstler, eine gewisse Künstlerin gelegt und hast so dann die Welt der Grauzonen für dich entdeckt? Wie ist das passiert?
Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, sein Thema zu finden. Und das hat mich auch viel Zeit und Nerven gekostet. Und ich fand es damals unglaublich, dass mein Prof, bei dem ich promovieren wollte, sagte, ja, die Themen liegen auf der Straße, suchen Sie sich was aus.
Also die Straße ist ja auch grau, oder?
Ja, hätte ich das zu dem Zeitpunkt schon gewusst, hätte ich echt herzhaft gelacht. Es gibt auch von Artschwager ein schönes Bild, wo er eine Straße darstellt und das nennt er Macadamia. Und am Rand der Straße steht dann auch noch ein Macadamia-Nussbaum. Also auch ein humorvoller Künstler mit dem Thema Grau. Und ich bin auf ihn gestoßen, tatsächlich über Richter. Also ich habe festgestellt, dass mich Richter fasziniert und dass mich gerade diese Farbgestaltung bei Richter fasziniert. Und habe dann festgestellt, dass das Grau in der Kunstgeschichte eine sehr, sehr lange Tradition hat, die bis ins 13. Jahrhundert zurückreicht, zu sogenannten Grisaille-Malereien. Das ist zum Beispiel zu finden in Fensterdarstellungen, das ist zu finden in Stundenbüchern, also quasi privaten Gebetsbüchern, wo Figuren an der Seite dargestellt werden. Das ist zu finden in tollen Kirchenmalereien, wo Steinstatuen durch Grautöne nachgebildet werden, dass sie aussehen wie echte Statuen, aber eigentlich nur gemalt sind. Und das ist also ein unglaublich komplexes und langes Thema in der Kunstgeschichte. Und ich habe gedacht, boah, ich wäre diejenige, die das Graubuch schlecht hinschreibt. Bei mir gucken dann alle nach, das wird mein Lexikon für die Welt. Und dann musste ich feststellen,
da hättest du eine komplette Lexikon-Reihe schreiben müssen wahrscheinlich.
Und das war einfach in dem ersten Buch, was man quasi schreibt mit so einer Doktorarbeit, nicht zu leisten. Und dann musste ich mich entscheiden und habe geguckt, welche Graukünstler, nenne ich das mal liebevoll, im 20. Jahrhundert es so gibt und wer mich noch fesselt außer Richter, und bin dann bei Artschwager hängen geblieben. Und warum mich Artschwager so stark fasziniert hat, das habe ich erst schrittweise während des Promovierens verstanden.
Worauf bist du denn da gestoßen? Möchtest du das mit uns teilen?
Ja, Artschwager hat lustigerweise eine Biografie, die meiner gar nicht so unähnlich ist. Also Artschwagers Eltern sind beide deutschsprachig gewesen, obwohl sie in den USA gelebt haben, sind also beide rübergemacht, wie man so schön sagt. Und seine Mutter war künstlerisch aktiv und sein Vater war Biologe. Und
guter Mann.
Genau. Und ich habe eine ähnliche Familienkonstellation. Also meine Mutter ist Musiklehrerin und mein Vater ist Feinwerkmechaniker. Also hat auch viel mit Physik und Elektrotechnik und solchen Sachen zu tun gehabt. Und bin im Prinzip auch in so einem zweiteiligen Haushalt groß geworden zwischen Forschung und Künstlerliebe. So. Und mit der Zeit habe ich dann eben auch festgestellt, dass Artschwager in seinem Leben bestimmte Brüche hatte. und da zum Beispiel geguckt hat, wie er Geld verdient, alle möglichen Jobs hatte, dann zwischendurch angefangen hat, Tischler zu werden und Sachen zu konstruieren. Und
das sieht man auch später total in seinen Kunstwerken, finde ich. Also
ja.
Googelt das mal, ihr wisst wahrscheinlich sofort, was ich meine.
Ja, total.
Diese Möbelstücke da,
genau.
Wie sagt man das? Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, aber diese Kästen, die er dann zu 3D-Objekten so antäuscht irgendwie, ja. Ne?
Also das beste Beispiel ist, er baut also eine Holzkiste und beklebt die außen mit künstlichem Furnier. Und diese Furniere sind echt bunt. Das ist das, was ihr so an den Küchenschränken vorne dran habt. Das gibt es ja in allen möglichen Ausführungen. Und beklebt dann so eine Kiste, dass sie aussieht wie einen Tisch mit über Ecke gehängtem Tischtuch.
Oder ein Klavier oder so, Klavier, hat er, glaube ich, auch gemacht. Ne?
Oder ein Stuhl und so weiter. Also echt alles Mögliche an Möbeln. Künstlerisch nachgebaut, also so quasi 3D-Bilder von Möbeln gemacht.
Und das war so Richtung Pop-Art irgendwie, ne? Also ich fand das total ansprechend, als ich das gesehen habe. Total cool.
Ja, so Gegenstände des Alltags in der Kunst verwendet und gleichzeitig, witzigerweise, konnte man die nicht so ganz zuordnen, denn Pop-Art und Minimal-Art, die haben mehr oder weniger gleichzeitig stattgefunden und die Minimal-Art arbeitet sehr viel mit boxförmigen Objekten. Also die viele Minimal-Künstler lieben eben dieses Kantige und deswegen waren seine Arbeiten sowohl in Pop-Art-Ausstellungen als auch in Minimal-Art-Ausstellungen. Und also er selber hat damit auch gespielt. Also wie gesagt, schon ein Stück auch Humor, der es da mit drin steckt.
Und dann ja diese andere Seite, das Spiel mit den Grautönen, so, ne? Also
ja.
So ein ganz großer Kontrast irgendwie dazu.
Ja, genau. Also diese zwei Seelen in einer Brust und das sagtest du am Anfang ja auch. Also ich habe Kunst und Mathematik auf gymnasiales Lehramt studiert und da merkt man schon, dass es zwei unterschiedliche Felder sind, die aber irgendwie beide zu einem dazugehören und wichtig für einen sind und auf keins kann man verzichten und ich finde, das ist in seinem Werk eben auch der Fall. Also er hat diese echt gruselig aussehenden schwarz-weiß-grauen Bilder, weil schön sind die nicht, die sind wirklich abstoßend. Also die sind auf raue Baustoffplatten gemalt mit Kohle und mit Acrylfarbe und so weiter. Aber die sind trotzdem anziehend durch diese raue Oberfläche. Also das sind Bilder, die man anfassen möchte. Und ich habe das wirklich auch im Museum beobachtet, dass Leute im Vorbeigehen ganz vorsichtig versucht haben, die zu berühren, diese Oberfläche. Das war schon spannend. Also das zieht einen wirklich an. Das ist das Abstoßende, was einen anzieht. So. Ja. Und das gleichzeitig eben dieses bunte Austoben im 3D, also in der Skulptur.
Und du hattest ja auch im Vorgespräch schon erwähnt, dass er auch selber Mathematiker war oder Mathematik studiert hat.
Ja, er hat versucht, erstmal in die Fußstapfen von seinem Vater zu treten und das Hochschulwesen in der Zeit kann man sich so vorstellen, dass es relativ frei noch war, welche Kurse man wählt. Das ist nicht mehr so wie jetzt Bachelor und Master, dass man relativ genau weiß, welche Kurse man machen muss, um zu welchem Ziel zu kommen, sondern ich habe auch noch in einem alten System selber studiert für das erste Staatsexamen und da konnte man auch sehr viel frei wählen. Das heißt, er hat zwar offiziell sowas wie Mathematik und ich meine Biologie, Chemie, irgendwie sowas in die Richtung als Kombination studiert, hat aber natürlich zum Beispiel auch Kurse im Zeichnen belegt. Also zum Beispiel natürlich auch, um aus dem Mikroskop die Dinge, die man sieht, dann aufs Blatt bringen zu können. Und das ist was man sich heute irgendwie kaum mehr vorstellen kann. Man kann das alles fotografieren, aber zu der Zeit, als er studiert hat, Anfang der 40er Jahre, da muss man durchaus auch noch das zeichnen können.
Bei uns aber auch so. Also im Bachelorstudium,
ja?
Mikrobiologie-Praktikum, wir mussten die auch noch malen tatsächlich. Also wir durften natürlich Fotos machen, so viele wir wollten, aber am Ende mussten die einmal gezeichnet werden. Ne? Also das ist noch nicht ganz verloren gegangen.
Ja, also
ich fand es irgendwie cool und nervig zugleich. Kann mich bis heute nicht entscheiden.
Ja, und das ist halt genau der Punkt. Also dadurch hast du auf einmal wieder die Anknüpfung an die Kunst, obwohl du mitten in der Naturwissenschaft drin bist. Und dann wurde sein Studium unterbrochen, weil er Soldat für den Zweiten Weltkrieg gewesen ist in Europa und hat dann das Studium abgeschlossen, aber gesagt, ich will zwar in die Kunst gehen, aber ich kann damit kein Geld verdienen, ich muss jetzt irgendwie was Handfestes machen. Und hat dann erst ein bisschen fotografiert und dann eben diese Idee gehabt mit so einer eigenen Tischlerwerkstatt.
Also bewegt ihr euch, oder er hat sich, und du jetzt auch, bewegt euch in diesem Spannungsfeld.
Ja, genau.
Und eben Kunst auch so, und Mathematik,
ja.
Kunst und Wissenschaft vielleicht drum.
Ja, und auch so ein paar Brüche in der Biografie, also Lehramt zu studieren und danach zu promovieren, ist jetzt auch nicht der klassische Weg.
Total, ja.
Ja.
Dann kannst du mir bestimmt eine super Antwort darauf geben, auf die Frage, ob sich Kunst und Wissenschaft denn vereinen lassen.
Ja, auf jeden Fall lassen sich die beiden vereinen. Und man muss sich nicht entscheiden, ob ja oder nein. Ein eindeutiges Ja. Es gibt eine Wissenschaft, die nennt sich Kunstgeschichte. Also die schaut sich im Prinzip Kunstwerke an. Und die ist in den letzten Jahrzehnten auch mehr und mehr zu einer Bildgeschichte geworden. Also man schaut sich nicht mehr nur Kunstwerke an, sondern alles, was Bilder sind. Bis hin zu Bildern, die generiert werden, auch in den Naturwissenschaften. Also verschiedene Kurven oder Aufnahmen von Mikroskopen und Ähnlichem. Also das sind alles Bilder, auch Bilder, die uns tagtäglich begegnen bei Instagram, bei der Werbung. Alles das ist quasi Bildgeschichte und ist ja auch eine Quelle einer bestimmten Zeit. Also es trifft schon den Nagel auf den Kopf, wenn man wirklich sagt Bildgeschichte. Denn man kann schon sagen, dass viele Künstler einfach auch Abi Warburg, ein sehr früher Kunsthistoriker, hat das auch so gesagt, dass Künstler Seismografen ihrer Zeit sind. Also sie nehmen Dinge aus ihrer Umgebung auf und thematisieren und spiegeln das in ihren Arbeiten. Und von daher kann man tatsächlich den Kunsthistoriker auch so ein Stück weit mit dem Historiker vergleichen. Man hat nur andere Quellen.
Ansonsten habe ich auch so mitbekommen, wir hatten das tatsächlich ab und zu in der Vorlesung, weil unsere eine Professorin das da auch so ein bisschen interessiert an quasi Kunst aus wissenschaftlichen Erkenntnissen oder Erlebnissen machen. Und sie hat uns dann so Bilder gezeigt, wo sie, ich glaube, irgendwie eine Fotografie von Neuronen oder so war das. Und da wurden dann ganz viel irgendwie künstlich halt im Nachhinein Farben hinzugefügt und so. Also es gibt wirklich KünstlerInnen, die mit wissenschaftlichem Bildmaterial, naturwissenschaftlichem Bildmaterial auch und so und auch mit Pilzen und alles Mögliche Kunst machen. Es gab wohl mal so eine Art Pilzausstellung, da konnte man die am Ende halt auch essen, weil die Ausstellung aufessen sozusagen. Also es ist auf jeden Fall ein mega spannendes Feld, wo es wahrscheinlich noch unglaublich viel Potenzial und viel zu entdecken gibt. Ne? Ja. Zwischenzeitlich habe ich mich gefragt bei der Vorbereitung für den Podcast, ob es überhaupt Sinn macht, in einem Podcast, der reines Audio ist, überhaupt Sinn macht, über Kunst zu reden.
Weil man sie nicht sehen kann.
Weil, wenn jetzt natürlich, genau, man hat jetzt nicht direkt irgendwie Bilder vor Augen oder so, da muss man jetzt tatsächlich selber ein bisschen proaktiv googeln, wenn man möchte. Wie findest du das?
Also, da hast du auf jeden Fall einen Punkt. Und auf der anderen Seite gibt es inzwischen unglaublich viele Podcasts über Kunst. Also, wenn man da mal versucht, dem auf die Schliche zu kommen, gibt es echt unendlich viele Sachen inzwischen.
Ja, wir schneiden ja, glaube ich, hier auch so ein bisschen die Metathemen an. Wir machen ja jetzt keine Werkschau von Richard Artschwager, sondern irgendwie beleuchten auch ein paar andere Punkte.
Also es macht auf jeden Fall Sinn, einen Podcast über Kunst zu machen, weil das Sprechen über Kunst etwas ist, was sehr selten stattfindet. Denn viele Leute sagen, ich habe ja keine Ahnung von Kunst, ich kann das gar nicht beurteilen. Wir lernen das in der Schule nicht wirklich. Uns wird irgendwas vorgesetzt und gesagt, das ist jetzt ein großer Künstler und das musst du glauben, Punkt. Sondern es wird nie irgendwie darüber debattiert. Und in den Museen hat in den letzten Jahren so ein Wandel stattgefunden, was die Kunstvermittlung angeht. Also das heißt nicht mehr Kunstpädagogik, dass man also jemanden erzieht und sagt, so ist es richtig, sondern Kunstvermittlung, dass man sagt, derjenige, der durch das Museum führt, weiß einfach mehr über die Arbeiten. Aber die Leute, die dorthin kommen, haben ja auch ihren Hintergrund, den sie mitbringen. Und der ist durchaus berechtigt. Und wenn ein Kunstwerk bei mir etwas auslöst, dann kann ich nicht sagen, das ist falsch, sondern das löst es ja einfach bei mir aus. Und bei jedem löst es was anderes aus, weil jeder mit einer anderen Geschichte dahin geht. Und wir haben uns vorhin zum Beispiel darüber unterhalten, dass du hier auch Kunst hängen hast. Ja. Und zwar von Gustav Klimt, Der Kuss. Und das heißt, wir umgeben uns natürlich auch mit Kunst, ja, die wir irgendwie mögen. Und das löst dieses Werk für dich was aus, wo du sagst so, yo, habe ich Bock, das hänge ich mir hier hin.
Und ich weiß ja, also manchmal spricht mich Kunst auch einfach an, ohne dass ich beschreiben kann, was mich anspricht und so. Ne? Aber ich denke auch, also du hast ja auch so dein Slogan als freischaffende Kunsthistorikerin, ist ja auch Perspektivwechsel durch Kunst. Und ich denke auch, das entsteht ja oft erst im Dialog auch, ne? Weil mir geht es ja oft auch so, ich bin jetzt nicht so gebildet in der Kunst, kenne mich nicht so gut aus. Umso cooler, dass ich jemanden wie dich kenne, die mir da immer wieder spannende Sachen erzählt. Man sieht irgendwie was, man schaut sich das an oder ist dann in irgendeiner Installation, hört vielleicht auch was oder mit Licht. Das macht was mit einem, aber man kann doch gar nicht so genau sagen, was das ist. Und um das wirklich so ein bisschen besser zu benennen und identifizieren zu können, braucht es dann, finde ich, also ist so eine bisschen so eine Art professionelle Einordnung auch total hilfreich.
Ja, also ich gebe tatsächlich auch Führungen durch Museen, wenn sie denn offen sind.
Bestimmt irgendwann wieder.
Und da merke ich, dass ich einfach, als Museumsguide die Geschichten hinter den Kunstwerken kenne. Und die können eben helfen, an das Kunstwerk dichter ranzukommen. Gerade wenn es Arbeiten sind, die im ersten Moment komisch aussehen oder schwierig erscheinen oder total unattraktiv erstmal sind, ist manchmal die Geschichte dahinter etwas, was eine Beziehung zu den Leuten herstellen kann. Und gleichzeitig tauchen eben auch Fragen auf und das ist total, total normal. Und dann versuche ich eben wirklich zu helfen, dass die Leute auch diese Fragen für sich selbst beantworten können.
Du hattest auch im Vorgespräch was angesprochen, das fand ich auch super interessant, um nochmal auf diese Parallelen zwischen deiner Biografie und der Biografie von Richard Arschwager zurückzukommen. Du hast von so einer Intuition des Promovierens gesprochen. Also ich glaube, es war so der Kontext, dass man sich intuitiv, ohne vielleicht vorher genau zu wissen, worauf man sich da einlässt, Sachen sucht, die irgendwie gewisse Parallelen zu einem selbst aufweisen oder irgendwas. Ja, genau, vielleicht kannst du da kurz nochmal was zu sagen.
Ja, das fällt einem während des Promovierens dann erst schrittweise so richtig auf. Am Anfang fühlt man sich halt von bestimmten Themen angezogen, so wie du das sagst, du fühlst dich von einem Kunstwerk angezogen. Und erst mit der Zeit stellt man fest, wie viel dieses Thema eigentlich mit einem selbst zu tun hat. Also das Promovieren ist keine Selbsttherapie, sondern es ist wirklich ein sich miteinander, sich selbst mit. Das Promovieren ist keine Therapie in dem Sinne für sich selbst, sondern es ist eine Möglichkeit, sich selber besser kennenzulernen, besser verstehen zu lernen. Und von daher natürlich an bestimmten Punkten auch schmerzhaft, weil man auf sich selbst zurückgeworfen wird, wie das eben auch den Künstlern geht beim Kunstmachen. Mhm. Also sie machen, wenn es wirklich gute Kunst ist, dann etwas, was mit ihnen auch selber zu tun hat. Und da habe ich mich mit jemandem unterhalten, der schon vor mehreren Jahren promoviert hat und der sagte, ja, also es ist wirklich so, diese Themen, die du dir raussuchst, das sind quasi deine Lebensthemen. Du setzt da einen Schwerpunkt, von dem du ausgehst. Das ist was, was immer wieder auf dich zurückkommen wird. Ja, ich habe dann im Promotionsprozess zum Beispiel auch festgestellt, dass mein eigener Vater in den 80er Jahren auch schon mal angefangen hat zu promovieren, aber abgebrochen hat. Das hatte
was,
damals
fast ein Drittel aller Leute macht, ne? Also es ist gar nicht so unüblich. Es ist immer, es gefühlt auch so ein bisschen ein Tabuthema. Würde ich auch gerne vielleicht irgendwann mal eine Folge zu machen.
Ja, das ist tatsächlich eine Dunkelziffer. Also promovieren ist einfach auch hart. Bei meinem Vater hatte das dann den Grund, dass er diese Promotionsstelle bekommen hat, weil er was anderes nicht wollte. Der hat mit jemandem einfach getauscht. Das könnte man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und dann hat sich für ihn aber ein anderer Weg ergeben und dann hätte das wieder fallen gelassen. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, man ist bei einer Promotion ja immer auch in einem Wettstreit. Also es gibt so ein paar Sachen, gerade in den Naturwissenschaften, dass die Frage, wer kriegt das als erstes raus? Wer veröffentlicht das als erstes?
Ja, voll, ja.
Und da war er auch an der Sache ran und hatte irgendwann festgestellt, oh Mist, parallel zu mir arbeitet ein komplettes Team in genau der ähnlichen Richtung. Ich werde die niemals schaffen einzuholen. Die werden vor mir alles raushauen und es wird alles umsonst sein. Und als sich dann eine andere Möglichkeit aufgetan hat, hat er also quasi die Promotion wieder sausen lassen. Aber das ist ja ganz häufig so. Also man muss wirklich gucken, was greift man sich für ein Thema? Ist das gerade ein hochaktuelles Thema? Ist das ein sehr beliebtes Thema? Ist es was, was vielleicht gerade nicht so aktuell und beliebt ist? Mit wem ist man im Wettstreit? Wer promoviert noch dazu? Also es ist ja ein Riesenfeld.
Auf jeden Fall. Was würdest du denn sagen, war das Schwierigste an deiner Promotion? Du hast ja jetzt einen sehr guten Blick so im Nachhinein da drauf und kannst es vielleicht noch mal besser einschätzen, weil du emotional das Ganze auch schon verarbeitet hast.
Also der schwierigste Punkt war erstmal, das eigene Thema zu finden und dann in der Einsamkeit nicht unterzugehen. Und da hatte ich das riesengroße Glück, dass ich in ein Kolloquium hineingekommen bin. Also ich habe von Oldenburg, wo ich mit der Promotionsidee gestartet bin, durch den Prof, bei dem ich promovieren wollte, Anschluss gefunden in Berlin. Und der Prof in Berlin hat ein regelmäßiges Kolloquium veranstaltet, wo alle Leute, die bei ihm promoviert haben, sich einmal im Monat getroffen haben und ihm auch vorgetragen haben, was sie gerade machen. Und dadurch hatte man auf einmal Anschluss zu Leuten, die in einer ähnlichen Situation sind. Denn das eigentliche Promovieren ist ja viel am Schreibtisch sitzen, alleine mit den Büchern sich auseinandersetzen, in Archiven alleine recherchieren.
Ja, das hatten wir auch schon. Veronika hat das auch sehr schön so beschrieben. Ne? Kann man schon mal für die nächste Pandemie üben.
Ja, genau.
Und das ist ein bisschen traurig.
Wenn man dann so ein Kolloquium hat, ist das auf einmal total fantastisch, sich mit Leuten darüber auszutauschen. Und dann kommt man auch ein Stück weit vorwärts. Man diskutiert mit Leuten über ähnliche Sachen, weil die Schwierigkeiten alle ähnlich sind. Also das anzufangen, überhaupt zu schreiben, dieser unglaublich große Berg, der am Anfang vor einem steht, wo man nicht weiß, wie man diesen Mount Everest der Kunstgeschichte erklimmen soll. Und dann hilft es wirklich, dass man in so einer Bergkette quasi, also mit in so einer Bergsteigergruppe gewissermaßen, da gemeinsam, ja, mit einer Seilschaft da irgendwie loszieht. Und das macht einen stark. Alleine, dass man weiß, in diesem Raum sitzen lauter Leute, die genau wie man selber morgens aufstehen, zur Bibliothek fahren, sich da an den Schreibtisch setzen und versuchen irgendwie klarzukommen, das zu strukturieren, das zu verstehen, all das, was schon geschrieben wurde, trotz dessen noch was zu schreiben und eine eigene Perspektive drauf zu werfen und also sich diese Reibung quasi auszuhalten, diese Höhen und Tiefen.
Ja, also nächster Pro-Tipp, bildet Banden, sucht euch Kolloquien. Wie bist du da dran gekommen? Also war das über den Prof oder was?
Ja.
Okay, also das ist so der klassische Weg auch, wie man in sowas reinkommen kann.
Ja, es gibt genau, weil das eben ein Knackpunkt ist, warum so viele Leute abbrechen oder versumpfen, weil sie in der Einsamkeit einfach nie ein Feedback auch bekommen, was sie da eigentlich treiben und sich vielleicht gar nicht trauen, zu dem Prof zu gehen, mit dem, was sie schon haben oder eben auch nicht haben, das zu diskutieren. Gibt es mehr und mehr man kann nicht ganz sagen Studiengänge, aber doch geförderte und geleitete Promotionsprogramme.
Ja.
Also in den Naturwissenschaften ist das was ganz anderes, da hast du ganz klar deine Arbeitsgruppe und dann triffst du dich und so weiter und deswegen läuft das auch.
Ja, aber ich meine, da ist es ja teilweise auch schon schwer genug, den Fokus zumindest zu finden, in welche Richtung man jetzt weiter forscht, ne? Und da ist es auch super wichtig, denke ich, Leute zu haben oder wenigstens eine Mentorin, einen Mentor zu haben, mit der oder dem man da eine Struktur und einen roten Faden reinbringt, ne? Weil theoretisch kann man ja in alle möglichen Richtungen immer gehen.
Ja.
Also ist ja, man steht ja ständig an Abzweigen, denke ich mal, und muss sich entscheiden.
Ja, genau. Und deswegen ist das halt irgendwie so wichtig, da nicht nur vor dem eigenen Spiegelbild zu stehen, sondern wirklich auch ein Feedback von außen zu haben, immer wieder.
Ja. Ich glaube, du bist eine der wenigen, vielleicht sogar die einzigste Person, die ich kenne, die eigentlich nie nach Berlin wollte. Du bist wirklich für die Promotion her, du bist deinem Prof gefolgt quasi, hat dir trotzdem ein bisschen gefallen. Jetzt bist du ja schon wieder ausgewandert, ich weiß jetzt nicht, ob man wissen darf, wohin, das kannst du jetzt selber entscheiden.
Ja, ich wollte damals wirklich nicht nach Berlin, ich fand das nicht besonders sexy. Ich fand das sehr schön gemütlich in meinem kleinen Oldenburg, wo ich mir alles so eingerichtet hatte, dass es gut für mich läuft. Und dann hat der Prof, bei dem ich promovieren wollte, gesagt, naja, ich werde bald emeritiert und ich gehe nach Berlin und ich empfehle Ihnen auch nach Berlin zu gehen. Das öffnet Ihren Horizont, die Literaturlage ist viel besser. Und er hatte 120% recht. Also ich habe in Berlin auf jeden Fall nochmal einen Quantensprung gemacht und in Berlin auch die zeitgenössische Kunstszene kennen und schätzen gelernt. Also das hätte ich aus Oldenburger Perspektive niemals so geschafft, auf Tuchfühlung mit der zeitgenössischen Kunst zu kommen. Und diese Zeit in Berlin, die war einfach sehr intensiv und es hat dazu geführt, dass ich quasi mein Nachtleben auf Null gefahren habe. Berlin, die Stadt der Nachtclubs, war auf einmal für mich total uninteressant. Ich habe geguckt, dass ich tagsüber fit bin. Also samstags und Sonntag waren auf jeden Fall Galerien- und Museentage. Und da musste ich tagsüber irgendwie, ja, wie so ein zu trocken gewordener Schwamm alles aufsaugen. Und ich glaube, für meine Umgebung war das manchmal auch ein bisschen anstrengend, weil ich dann irgendwie an einem Tag, keine Ahnung, 6 Galerien mir angeguckt habe und 2 Museen. am nächsten Tag und
ich erinnere mich noch an ein Vernissage-Hopping, zu dem du mich mal eingeladen hast. Da dachte ich mir auch, das ist immer ganz cool. Es war auch echt mal so zu sehen. Also einmal die Werke, aber auch so die Leute, die da einfach so abhängen. Ja. Das ist ja nicht so meine Welt. Aber boah, ja, jedes Wochenende, du hast es schon auf jeden Fall auf einem Level getrieben. Das war beeindruckend.
Ja, intensiv. Intensiv, damit es sich auch lohnt. Und davon zehre ich auf jeden Fall heute noch. Und also Berlin war eine gute Idee. Alles hat seine Zeit und seinen Ort.
Und jetzt ist es ein abgeschlossenes Kapitel.
Ja. Und mich würde natürlich auch interessieren, weil du vorhin sagtest, ja, welchen Stellenwert hat Kunst eigentlich so? Ist das gute Kunst? Ist es nicht so gute Kunst? Ist ja auch immer eine Frage. Ist das Kunst oder kann das weg? Ist eine Frage, die man sehr häufig hört.
Oh ja.
Da gehe ich innerlich immer auf die Palme, weil das irgendwie von einer ganz eigenartigen Richtung denkt. Also für mich ist es eher die Frage, ist das gute Kunst oder ist das schlechte Kunst? Und das traut sich keiner zu fragen und keiner zu sagen. Und deswegen kommt dann irgendwie diese Frage. Aber bei einer Waschmaschine zum Beispiel, da traut sich jeder zu sagen, ja, das ist eine scheiß Waschmaschine oder das ist eine gute Waschmaschine. Und nur weil was Kunst ist, ist noch lange keine gute Kunst. Ich glaube, das ist der Punkt, wo man sich noch ein bisschen mehr trauen kann, auch zu sagen, das finde ich gut, das finde ich blöd und da einfach irgendwie noch ein bisschen mehr, das ist jetzt alles Käse. Ich meine, es gibt natürlich so scheinbare Qualitätssiegel, so wie so ein Bio-Siegel von Lidl, gibt es eben auch ein Qualitätssiegel, dass irgendwas in der Kunsthalle auftaucht oder im Museum steht und dann sagen alle, oh, das steht im Louvre, das muss aber tolle Kunst sein.
Ja, genau, das ist halt das Ding, da ist man dann so eingeschüchtert auch von solchen Institutionen und so und denkt sich so, okay, ich verstehe es einfach nicht, aber wenn es nichts mit einem macht, dann ist es halt so.
Ja, und ich glaube, dass wir halt in der Schule leider viel zu wenig lernen, da ein Selbstbewusstsein zu entwickeln und zu sagen, das finden wir gut im Kunstunterricht und das finden wir nicht so gut und das finde ich gut, weil, und man kann schon bestimmte Kriterien finden, warum etwas besser ist als was anderes, aber man muss es halt auch trainieren. Also man könnte sagen, es ist auch eine Kulturtechnik, Bilder anzugucken, die viel zu selten trainiert wird, so wie Lesen und Schreiben man ja eigentlich im Schulunterricht trainiert, müsste man auch Bilder angucken, mal trainieren.
Ja, ich glaube, mir ging es dann auch oft so, dass ich mir oft so dachte, okay, ich verstehe das gerade überhaupt nicht, was hier gemeint sein soll oder worum es geht, dass man halt so das Gefühl hat, dass einem da die Bildung fehlt oder der Zugang irgendwie fehlt, aber kann ja auch ein Kriterium sein, wie zugänglich Kunst ist, ne? Und wie verständlich, ohne Vorwissen und so.
Ja, ein Bild sagt manchmal mehr als 1000 Worte.
Ganz genau. Das ist schon mal ein wunderschönes Schlusswort. Ich würde auch langsam zum Ende kommen wollen. Und das mit unserer Abschlussfrage. Ich glaube, du hast schon von der Rubrik gehört. Und auch dir möchte ich sie stellen.
Das Forschungstier.
Und zwar, wenn die Forschungswelt ein Tier wäre, Franziska, welches wäre es?
Es wäre nicht nur ein Tier, eine ganze Gattung. Und zwar alle Hunde dieser Welt, weil tatsächlich die Forschung ja sehr, sehr vielfältig ist, genauso wie es ganz viele verschiedene Hunderassen gibt und manche lassen sich miteinander kreuzen und andere einfach nicht. Also manche Forschungsausrichtungen sind miteinander sehr eng verwandt und andere sträuben sich echt dagegen, miteinander auch nur irgendwie zusammenzuarbeiten. Und manchmal ist das Ganze auch wie auf so einer Hundeshow. Also manche werden echt heiß prämiert und eng darauf vorbereitet und ja, toupiert und geföhnt und gemacht und getan und dann irgendwie vorgeführt. Und dann gibt es irgendwie ganz tolle Preise und dann taucht das überall auf. Und andere fallen da eben total hinten runter und finden überhaupt keine Beachtung. Und so ist es in der Forschung einfach auch. Also bestimmte Autorinnen und Autoren werden total gehypt und andere fallen total hinten runter. Und auch, was ich sag mal, die institutionelle Arbeit angeht, ist es eben so, manche kriegen eben diesen Zugang durch entsprechende, ich sag mal, Auftauchen auf bestimmten Wettbewerben, Kongressen und so weiter. Das ist eine ganz eigene Welt und andere, die das nicht bedienen können oder wollen, die fallen da einfach raus. Die sind dann nicht für so eine Hundeshow geeignet.
Also die Forschung ist die wie die Hunde dieser Welt. Ja, cool. Dann wäre es das von meiner Seite für heute. Vielen Dank für deine Zeit und für dein Kommen. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
Na klar. Also normalerweise interviewe ich immer andere Leute. Heute bin ich interviewt worden. Das war eine neue Erfahrung.
Fandest du eher gut oder schlecht? Würdest du das nächste Mal wieder gerne die Gesprächsführung übernehmen? Oder?
Ich finde das ganz gut, auch Rückfragen stellen zu können. Das macht es für mich noch mal ein bisschen interessanter, als nur einen Monolog quasi zu führen.
Also nochmal vielen Dank, Franziska. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt kommt die Endcard. Das war nun schon die vierte Folge des PH-Podcasts mit Dr. Franziska Storch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet den ein oder anderen Gedankenanstoß mitnehmen. Mir hat es wieder total Spaß gemacht und ich habe einiges dazugelernt. Ich denke, dass ich mich in Zukunft selbstbewusster zur Kunst äußern werde und bei der nächsten Diskussion darüber, ob Schwarz und Weiß nun Farben sind oder nicht, habe ich endlich eine gute Antwort parat. In der nächsten Folge werde ich mit Christian Ehrens über Friedensethik sprechen. Christian ist studierter Theologe und hat anschließend eine Ausbildung zum Pfarrer gemacht. Jetzt promoviert er im Bereich der Transitional Justice, in der erforscht wird, wie der Übergang von Unrechtsstaaten zu Rechtsstaaten funktionieren kann. Und das Ganze am Fallbeispiel Südafrika. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Bis dahin, bleibt neugierig!